der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Cast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wieder unser guter Jacko. Hallo Jacko.
Hallo.
Und der gute Carlo. Hi Carlo.
Hallo.
Seid ihr auch vom Teufel besessen oder geht's noch bei euch?
Auch schon immer.
Was für eine Frage. In der Vorweihnachtszeit hier.
Wer weiß, wann er rauskommt. Vielleicht,
vielleicht
ist schon Weihnachten lange vorbei.
Wir sind vom Heiligen Geist besessen, vom Geist der Weihnacht.
Ja.
Ja, wir haben uns für heute überlegt, weil ja noch vor kurzem der neueste Exorzist-Ableger, wie hieß er noch, Believer, im Kino war. Ja. Es sah erst nach einem riesigen Flop aus. Hat sich jetzt auch ein bisschen berappelt, der Film, muss ich sagen.
Naja, aber man muss ja im Verhältnis setzen, wie viel die für die Rechte bezahlt haben. Also der muss schon noch ein paar Taler machen irgendwie oder die anderen Teile, die dann noch kommen, damit sich das irgendwie lohnt.
Ja, aber gut, das Kino-Release hat ja jetzt schon über 100 Millionen eingespielt.
Ja, da sind sie aber noch nicht ansatzweise am Kaufpreis dran, ne?
Das war nee, ein bisschen mehr. Nee, das ist richtig.
Ja. Soll ja eine Trilogie
habt ihr den jetzt schon gesehen?
Sein, oder? Trilogie? Ja, geplante Trilogie.
Ja, das sollte eine Trilogie. Ist angedacht.
Richtig, aber nachdem der erste jetzt gut war, erfolgreich, aber so wie der abschneidet, weiß ich nicht, ob die anderen beiden auch so erfolgreich werden. Aber man weiß es ja manchmal nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich auch noch nicht.
Ja, war scheiße.
Haben Sie schon mal einen Zuschauer vor die potenziellen anderen beiden Teile verloren, scheinbar? Ein Zahlende zumindest.
Ja, es wäre wieder so, wenn der dann irgendwie wieder dann irgendwo im Stream ist oder der Trailer sieht, okay, aus, dann würde ich es vielleicht machen, aber ja, sein Problem ist einfach, er heißt Exorzist und das ist einfach ein Problem. Das ist einfach ein riesiges Problem.
Ja.
Wir haben das ja als Anlass genommen, um auch mal, die Reihe umfasst ja mittlerweile jetzt sechs Teile. Und wir haben uns mal zwei rausgepickt, über die es auf jeden Fall lohnt zu sprechen. Wir haben uns die Fortsetzung des ersten Teils, Exorzist 2, der Ketzer, rausgesucht. Und die Vorgeschichte mit Exorzist Beginning. Ja, bevor wir überhaupt über diese Katastrophen sprechen. Und wir werden herausfinden, ob sie wirklich sogar noch schlechter als Believer sind oder nicht. Wie steht ihr eigentlich zur Exorzist-Reihe, Carlo?
Also ich habe sie bis auf den neuesten alle gesehen. Aber ich muss so im Gesamten sagen, also der erste unangefochten, mega Brett, filmhistorisch ganz, ganz wichtig. Ja, und die Fortsetzungen, ja, wir reden jetzt über zwei, dann gibt's ja noch den dritten Teil, den habe ich noch als relativ okay bis gut in Erinnerung. Ja, also da kam da leider aber nichts mehr, was an den ersten irgendwie hätte ranreichen können.
Ah, Jacko, wie ist bei dir?
Ja, nahezu identisch. Also der erste Teil ist nach wie vor einer der nicht nur wichtigsten, sondern auch besten Horrorfilme, die jemals gemacht wurden. Ist auch locker so in meiner, ich habe mal so eine, aus Spaß, so eine persönliche Liste gemacht, so meine besten 250, 300 Filme oder sowas. Also alles, was ich sehr hoch bewertet habe, da ist der auch locker drin. Und danach wurde es halt wirklich finster, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mir jetzt im Zuge des Casts auch wirklich alle 5 Filme, die halt vor diesem neuen Kinofilm waren, hintereinander in der Reihenfolge angeguckt und da merkt man halt, wie meilenweit der raussticht und das alles, was danach kam. Auch Teil 3, den ja einige doch ganz gerne mögen, fand ich auch nicht besonders.
Okay, wir nehmen ohne Video auf, weil sonst hättest du gesehen, ich hätte aufgezeigt bei Teil 3. Also den mag ich wirklich.
Ja, ich habe deine Bewertung gesehen. Viele mögen den, ja, aber ich habe auch nur die Kinofassung gesehen und nicht den Legion Cut, der, glaube ich, besser sein soll.
Ich mag tatsächlich die Kinofassung mehr.
Ach so, okay.
Weil das Ende vom dritten Teil ist ziemlich unrund in der Kinofassung. Ich glaube sogar, dass ich den Film noch einen Schniff besser finden würde, wenn er auch nicht Exorzist heißen würde und diese Bezüge irgendwie nicht ganz so on the nose gewesen wären.
Ja, das denke ich auch. Aber es ist ja auch vom Autor der Romanvorlage, der hat ja auch Regie geführt bei diesem Film. Also die Bezüge sind ja da. Aber ich glaube, der als eigenständiger Film wäre der vielleicht auch besser. Das kann auch sein.
Ja, und ja gut, Teil 1, wie ihr schon sagt, Meisterwerk habe ich mir auch nochmal angeguckt und es hat mich jetzt überrascht, weil ich den ein paar Jährchen nicht gesehen habe, an wie vielen Stellen, und ich weiß nicht, wie oft ich ihn mittlerweile gesehen habe, aber an wie vielen Stellen ich wirklich noch Gänsehaut hatte und dachte, wow, und mir so eigentlich die Frage gestellt hätte, wäre es nicht cool gewesen, den damals so bei der Uraufführung im Kino zu sehen? Einfach nur, um zu gucken, wie reagieren die Leute da drauf? Das würde ich äußerst spannend finden.
Ja, total. Ne, weil damals war es ja auch noch was ganz, ganz Neues und anderes. Und um jetzt mal ganz kurz beim ersten Teil zu bleiben, ich glaube, als Jugendlicher oder so, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, hat mich immer so ein bisschen gestört, dass der ja relativ lange braucht, bis dann wirklich, sag ich mal, bis es zu den Szenen kommt, die alle in Erinnerung haben. Diese Exorzismus-Besessenheit-Szenen. Das dauert ja locker über eine Stunde, meine ich. Und mir ist jetzt bei der Sichtung erst wieder aufgefallen, wie gut und wichtig das ist, dass das so lange dauert. Weil dadurch so ein totaler, so ein normaler Alltag geschildert wird. Der Film ist sehr realistisch, er wirkt sehr realistisch bis da. Und dann kommt dieser Einbruch des Bösen und wie das dann alles auf den Kopf gestellt wird. Und das macht den Film nochmal so doppelt so wirkungsvoll.
Ja. Also,
und was allen anderen Filmen eben in der Beziehung auch abgeht, das muss man eben auch sagen.
Ja, also der ist schon noch drastisch, kann man durchaus so sagen. Also ich hatte ja das Glück, dass ich die Extended Version noch im Kino sehen konnte 2001.
Ja, ich auch.
War auch damals eine gute Erfahrung, den so in der auf der großen Leinwand zu sehen. Ich kannte ihn vorher schon aus dem Nachtprogramm, aus dem TV, aber da wirkt er natürlich dann auch nochmal anders. Aber jetzt dann die Kinovorstellung 2001, die hat mich dann auch nochmal richtig, richtig mitgenommen.
Hör bloß auf. Also wir hatten den vorher schon auf Videokassette und ich kannte die normale Fassung. Und ich bin mir sicher, dass ich den immer so, das war nicht so dieses aufmerksame Gucken. Ich meine, ich muss den so irgendwo mit 14 gesehen haben oder so, wo ich wahrscheinlich auch noch dachte, boah, ist alles ein bisschen lang. Ja, und dann kam der ja 2001 in die Kinos. Und als dann diese ominöse Spider-Walk-Szene kam, habe ich gedacht, okay, ich verlasse das Kino. Und bis heute kann ich diese Szene nicht sehen, ohne dass ich wirklich komplett an den Armen Gänsehaut habe. Ich finde die so absolut großartig vom Sounddesign her, vom Bild her und sowas. War auf jeden Fall prägend, aber nicht nur positiv, weil ich wirklich, wirklich Schiss davor hatte. Und ist eine der Szenen, die ich als Kinoerfahrung mit am schlimmsten fand.
Mhm. Naja, da können wir uns ja freuen, weil in einem der Filme gibt es zumindest so eine leichte Erinnerung an diese Spider-Box-Szene und nicht ganz so gut, um mal vorwegzugreifen. Ja.
Ja, nützt nichts. Sollen wir mal über Exorzist 2 reden?
Ja, liebend gerne. Ich meine, wozu haben wir uns das sonst nochmal angeguckt?
Ich hätte nichts dagegen und ich glaube, die Zuhörer hätten auch nichts dagegen, uns einfach weiter zuzuhören, wie wir normal über den Exorzisten sprechen.
Ja, da könnte ich jetzt auch eine Stunde reden, aber deswegen sind wir ja nicht hier. Wir sind ja nicht hier der Lobbehudelungscast, sondern sind der Trashcast. Ne?
Ja, leider. Dafür werden wir nicht bezahlt. Magst du uns einmal die Inhaltsangabe vorlesen, Jacko?
Aber bitte, ja. Also, Folgendes geschieht hier. Es ist 4 Jahre her, dass die kleine Regan vom Teufel befreit wurde. Sie ist inzwischen 17 Jahre alt geworden und immer noch wird sie von bizarren Träumen gequält. Die Psychiaterin Jean Tuskin und Pater Lamont wollen versuchen, sie endgültig zu heilen, doch dazu muss sie wieder in das Georgetown-Haus, wo der Dämon bereits auf sie wartet.
Gedreht 1977 von John Borman. Bei Budgetkosten von 14 Millionen hat Exorcist 2 tatsächlich noch 30 Millionen eingenommen. Ist natürlich nach dem riesigen Erfolg, den Exorcist 4 Jahre zuvor dann eben gehabt hatte, nicht wirklich viel. Aber bevor wir so ein bisschen in den Film reingehen, Carlo, wann hast du Exorcist 2 das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Tatsächlich erst, wie die Blu-ray-Box rauskam 2014. Vorher habe ich den irgendwie nie geguckt und habe ihn dann eben in dem Zuge, wo ich mir dann die ganzen Blu-rays angesehen habe, erstmalig gesehen. Ich wusste natürlich von vielen Artikeln und so, die ich gelesen hatte, über den Film, dass das schon so eine eigene Hausnummer ist, offensichtlich der zweite und mit zu den schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten zählt. Aber ja, ich habe ihn irgendwie, ich habe erstens nicht von der Handlung wirklich nachvollziehen können oder verstanden, was dieses gleiche Problem hatte ich jetzt auch bei der Zweitsichtung. Also ja, es war eine sehr merkwürdige Erfahrung, dieser Film. Ja.
Jacob, wie war es bei dir?
Ich habe den deutlich früher gesehen als Carlo. Ich kann nicht mehr hundertprozentig sagen, wann, aber es war im Fernsehen. Und ich muss so 13, 14 oder sowas gewesen sein. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich den nicht vielleicht kurz vor dem ersten Teil sogar gesehen habe. Also den habe ich auch irgendwann in dem Alter gesehen. Kann halt auch sein, dass ich zuerst Teil 2 gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Weiß auch nicht hundertprozentig, ob ich den an einem Stück gesehen habe. Ich konnte mich an Szenen erinnern, zum Beispiel an diese, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, diese ominöse, ja, wie nennt man dieses Gerät, das ist Psychose-Blitzdings Szene, mhm, und an das Finale. Da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern, aus irgendeinem Grund. Da habe ich dann einige Jahre später dann nochmal bewusst geguckt, fand ihn aber auch damals grottig und habe ihn jetzt bestimmt seit, ja, 15 Jahren oder länger nicht mehr gesehen. Naja, und jetzt halt nochmal zur Auffrischung, konnte mich nur noch an diese Blitzdings-Szene und an das Finale erinnern und dachte mir, naja, vielleicht, wenn man den jetzt aus einem anderen Blickwinkel und so ein bisschen ausklammert, wie enttäuschend der sein muss, vielleicht funktioniert der ja doch noch irgendwie. Und, um dem vorzugreifen, nein. Tut er nicht.
Ja, also ich habe ihn tatsächlich das erste Mal jetzt im Zuge des Podcasts gesehen.
Ach echt?
Ich hatte vorher, mir ist aufgefallen, der lief mal auf Kabel 1 und ich habe dann eine Szene gesehen, irgendwie einen Flug aus der Ego-Perspektive, und dann habe ich die Kulissen gesehen und habe gedacht, boah, nee, was ist das denn? Und da hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Film. Also ich habe eine Szene gesehen und habe dann schon als Jugendlicher gesagt, nee, und da kannte ich den Exorzist 1 schon und habe dann eben einen weiten Bogen drum gemacht und wie Carlo das auch schon sagte, hier mit schlechtester Fortsetzung und der kommt eigentlich nirgendwo gut weg, war das tatsächlich so ein Ding, was ich immer hab so ein bisschen liegen lassen. Und ja, ich würde jetzt sagen, es ist eine Erfahrung. Es ist keine gute Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung und ich bin mir auch, missen möchte ich sie nicht, aber meine Fresse, da ist aber einiges schiefgelaufen.
Ja, und ich möchte einfach wissen, was ist da schiefgelaufen? Weil wenn man so guckt, so was so Cast und Crew angeht, das sieht eigentlich auf dem Papier alles ziemlich gut aus, ne? Eigentlich. Und das ist ja jetzt keine Billo-Fortsetzung, sondern man hat ja, glaube ich, wirklich Ambitionen gehabt, da einen richtig starken Nachfolger zu machen. Ich meine, John Boorman ist jetzt auch kein unbekannter und kein unfähiger Regisseur.
Hey, beim Sterben ist jeder der Erste.
Ja, das ist ein Klassiker der 70er Jahre. Da gibt's nichts, ne? Und wie gesagt, auf dem Papier müsste man denken, ja, also der kommt bestimmt nicht an den Ersten ran, weil das ist schwer. Aber da sind ja auch ordentlich Stars dabei. Man hat Max von Sydow wieder zurückgeholt, auch wenn nur für ein paar Szenen. Man hat Richard Burton. Also, ja, Richard Burton in den 70ern ist immer so ein Ding, aber es ist immer noch Richard Burton. Und Louis Fletcher hat kurz vorher einen Oscar gewonnen. Es geht schlechter, ne? Also von daher, let's go. Aber das war ja nun mal gar nicht.
Ja, also das ist
ja. Ja, Carlo, was glaubst du? Was ist da schiefgelaufen?
Was da schiefgelaufen ist, ja. Ich wollte mich gerade einklinken, ja. Was da schiefgelaufen ist, ist wirklich, wirklich eine gute Frage. Weil, wie Chaco jetzt ja schon gerade erwähnt hat, die Besetzung ist ja doch sehr großartig. Und wenn man jetzt mal den ersten hernimmt und sich dann überlegt, naja, da wollen die hier, Warner will eine Fortsetzung raushauen, da werden die sicherlich sich Gedanken machen, was können wir da qualitativ Gutes bieten, aber weil vielleicht lag es an den wilden 70ern und dann ist da eben das rausgekommen, was da jetzt rausgekommen ist. Oder ja, die waren alle unfähig irgendwie. Oder es war vielleicht auch einfach so eine große Herausforderung, da irgendwas Sinnvolles nachzureichen. Also er wirkt ja einfach als Fortsetzung schon sehr, sehr fremd, wenn man den ersten als Vergleich ranzieht. Es passt schon alles gar nicht wirklich zusammen.
Na? Aber ganz ehrlich, das ist wirklich etwas, was ich dem Film positiv anrechne. Weil ich habe immer das Gefühl, seitdem ich einen Exorzisten gesehen habe und seitdem dieser Film existiert, ist eigentlich das Thema Exorzismus eigentlich schon auserzählt. Ja, weil in den meisten Fällen, wenn es eben zu einem Exorzismus kommt und selbst wenn es nur am Rande ist oder sowas, ich meine aktuelle Beispiele mit Conjuring, die letzten 10 Minuten oder der Exorzismus der Emily Rose oder sowas, das sind alles eben Fragmente, die ich schon bei Der Exorzist hatte.
Ja.
Und eigentlich, das ist ähnlich wie beim Weißen Hai, das Thema ist durch einen Film eigentlich komplett zu Ende erzählt. Und jetzt habe ich einfach das Problem, dass ich es gar nicht logisch fortsetzen kann, um was Neues zu bringen.
Ja.
Und da finde ich den Ansatz zu sagen, wir gehen in eine andere Richtung, das muss ich dem Film erstmal anrechnen. Für mich persönlich ist die Richtung, in die er geht, eine komplett falsche.
Mhm. Also
aber
du hast,
das rechne ich dem hoch an.
Ja, du hast vollkommen recht, was das angeht. Man hätte ja den einfachen Weg gehen können und macht nochmal irgendwie ein Kind in einem Bett und dann eben die gleiche Szene nochmal mit anderem Personal im Prinzip. Und das ist halt wirklich Quatsch, weil wie du schon sagst, ich finde nämlich auch, dass praktisch jeder Exorzismusfilm muss sich mit Der Exorzist messen und hat oft das Problem, dass er ihn mehr oder weniger kopiert. Und da ist für so eine Fortsetzung eigentlich das Richtige, nicht nochmal genau das Gleiche zu machen. Aber du hast halt wirklich dann ein Problem. Wo sind denn dann die Ansatzpunkte zu Teil 1? Und wie kriege ich die Leute, die Teil 1 gut fanden, hier auch auf meine Seite? Und dann leider denken sie sich einen hanebüchenden Unfug aus. Und was ich an dem Film ganz schlimm finde, er ist A, furchtbar langweilig. Und er ist teilweise so unfreiwillig komisch, dass es wirklich beschämend ist.
Ja. Ja, also es ist. Er wirkt halt einfach wirklich so extrem fremdartig. Ich wäre ja auch Riesenfan davon, wenn er da völlig, völlig abdrehen würde in seinem ganzen Sein. Aber das macht er überhaupt nicht. Er ist stinkend langweilig, bis da irgendwie mal was in Fahrt kommt. Da geht er ja auch eigentlich fast 2 Stunden. Ne? Das macht er die ganze Sache nicht einfacher. Und wenn sie wirklich völlig abgedreht werden und einen Schauwert nach dem anderen rausgepfeffert hätten, der, was weiß ich, hätten sie rumgesplattert oder irgendwas, da wäre das ganze Ding vielleicht noch unterhaltsamer gewesen und hätte eben diesen Schauwert gehabt, da hätte ich gesagt, jawohl, da sind sie wegen völlig durchgedreht, aber immerhin kriege ich was geboten. Aber er versucht ja doch tatsächlich auch wieder das irgendwie ernsthaft aufzugreifen, ist aber gleichzeitig völlig psychedelisch auch stellenweise. Völlig wie so ein Fiebertraum plätschert der auch so an einem vorbei, hatte ich immer den Eindruck. So diese Traumsequenzen auch, die mit eingebaut sind. Also es war einfach sehr merkwürdig. Und ich, wie ich zu Anfang ja schon erzählt habe, irgendwie, ich weiß nicht, was diese Story mir erzählen will. Also ich habe den Film nicht verstanden, wahrscheinlich schon beim zweiten Mal jetzt nicht. Keine Ahnung.
Also was heißt nicht verstanden? Ich habe immer das Gefühl, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wen interessiert denn das? Also die erzählen mir etwas, was ich überhaupt nicht sehen will und was mir völlig egal ist. Also die greifen am Anfang diese, was ist mit Reagan passiert und wie verarbeitet sie ihre Vergangenheit? Und dann geht man irgendwie auf Ursachenforschung, wo kommt denn der Dämon her und was hat der früher in Afrika gemacht? Wen interessiert denn das? Also das habe ich mich ernsthaft zwischendurch gefragt. Wer hat danach gefragt, wer will das sehen? Und das muss man doch schon beim Drehbuch schreiben oder spätestens dann beim Entwickeln des Drehs auffallen, das ist so unglaublich uninteressant und es wird ja erst wieder halbwegs interessant, wenn man dann eben wieder den Bogen schlägt und zum Finale kommt und dann wieder mit Reagans Vergangenheit und direkt anschließt. Alles andere dazwischen interessiert doch keinen Menschen, also kann ich mir nicht vorstellen.
Wobei auch da sind noch 2 Dinge, die ihr gesagt habt, die ich relativ interessant finde. Wenn wir gesagt hätten, wir lassen eventuell sogar den Horroraspekt weg und gehen einfach nur darauf ein, wie es mit Reagan weitergeht, nachdem sie das erlebt hat, hätte ich das erstmal ganz spannend gefunden. Dann wäre es aber vielleicht mehr in Richtung Drama gegangen. Interessant finde ich ja eben, dass Reagan sich an nichts erinnern kann und dass der Priester jetzt mit ihr da was machen will, auf Ursachenforschung geht, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil sie nichts hat. Sie hat jetzt 4 Jahre ein gutes Leben geführt. Und
das stimmt.
Die Idee zu zeigen, was mit ihr passiert, finde ich gut, so wie es umgesetzt ist natürlich komplette Scheiße.
Ja.
Dann das Psychedelische, was Carlo angesprochen hat, ist noch eins der Punkte, wo ich sage, okay, damit würde ich eher klarkommen. Also ich hätte es komplett durchgezogen. Weil, sind wir ehrlich, diese ersten 5 Minuten oder die ersten 3 Minuten, wo das wie so ein psychedelischer Albtraum wird mit so einer Beschwörung da und auf einmal steht jemand in Flammen und da habe ich gedacht, aha, das geht auf jeden Fall interessant weiter. Und ich glaube, erstmal hat der Film die Dreistigkeit, 2 Stunden zu gehen. So ein Ding darf nicht 2 Stunden gehen. Das ist einfach nur dreist und unfair. 19 Minuten, fertig. Aber dann ist er ja noch so.
Unfair ist schön in dem Zusammenhang. Unfair
ja, die haben schön. Die haben ja dann auch noch das Problem, dass sie es dann erklären wollen. So, wenn die nicht diese komischen Kopfbänder da aufgehabt hätten, um dann da, da fallen Sätze wie, ruf mich bitte mit meinem Traumnamen. So, also, dann ja. Sag doch einfach, okay, wir haben Visionen, da ist noch ein Dämon und den wollen wir jetzt kaputt machen. So, ist in Ordnung, mach. Dann wärst du auch kein guter Film. Aber der hier, der versucht ja wirklich in seiner Ernsthaftigkeit, da sitzen die, also für die, die diesen Film nicht kennen, da haben die eine neumodische Maschine, also wir sind quasi, die Zukunft ist hier, so, und dann haben die einfach nur ein Stirnband auf, wo ein Licht dran ist. Und damit können die in den Träumen der anderen, aber später im Film, brauchen die den Stirnreif nicht mehr, weil sie dann einfach so in die Träume des anderen reingehen können. Aber einige bleiben im Traum und.
Ja. Und also, diese ganze Szene ist auch so weird. Da habe ich auch gefragt, was passiert denn da? Also am Anfang sind ja die Psychologin und Regan, die sich mit diesen Stirnbändern quasi. Also man kann sich das so vorstellen, Regan kann dann wirklich ihre Erinnerung auf die Psychologin übertragen. Also sie kann dann sehen, was damals passiert ist in Regans Vergangenheit. So. Und dann aber auf einmal verfällt diese Psychologin aufgrund dem, was sie dann sieht, in so eine Art epileptischen Anfall bald. Und Richard Burton, der Priester, kommt ihr zu Hilfe, nimmt quasi nimmt den Platz von Regan ein. Also dann ist quasi Richard Burton mit der Psychologin verbunden, sieht aber trotzdem Regans Vergangenheit, obwohl Regan schon gar nicht mehr in der Maschine drin ist. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Also ist das wie so eine Art Cloud, wo man Sachen hochladen kann? Das ist so völlig abstrus. Also,
da hat Elon Musk und sowas, die haben da geklaut bei dem Film.
Also Elon Musk klaut nicht, der findet alles selber. Aber ja, vielleicht hier ein bisschen. Und das wird aber, und diese Szene allein, ich finde, die ist auch so furchtbar schlecht gespielt. Also Linda Blair, es tut mir ja leid. Also in Exorzist war sie super, aber da war sie halt auch ein kleines Kind und war gruselig geschminkt. Ich finde, wenn die hier als erwachsene Darstellerin und gerade in dieser Szene, das ist so lächerlich. Und dann gibt es eine ganz, ganz tolle Szene, in diesem Moment noch, bei dem sie dann der Louise Fletcher, Psychologin, beistehen will und ihr aus irgendeinem Grund an die Brust fasst und ihr die Hupen massiert.
Das habe ich nicht gesehen. Verdammt.
Ja, doch, das ist doch dann, wo er dann im Traum sieht, wie die, sag ich mal, Exorzist Regan aus dem ersten Teil dann Max von Sydow quasi das Herz zerdrückt. Und das wird dann so übergeblendet mit der erwachsenen Linda Bell, der Louise Fletcher eine Hand an Mops hält. Und ich denke mir, was soll das denn? Also das sieht so beschissen aus. Es ist eigentlich so lustig, wenn man nicht denkt, das ist jetzt die Fortsetzung zu der Exorzist und ihr meint das ernst. Es ist furchtbar.
Ja, also sind ja eben diese komischen Sequenzen. Der ist da völlig gaga. Einfach. Es ergibt alles null Sinn, einfach. Und immer, ja, kein, also, es, ja, du hast ja gerade gesagt, dass mir die an die Möpse fassen. habe ich schon wieder vergessen.
Man kann auch viel vergessen.
Ja, weil das einfach so uninteressant war.
Es geht komplett an einem vorbei. Man muss sich auch zusammenreißen, aufzupassen. So ging es mir. Hm. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Nein, ich gucke den jetzt und ich schweife nicht mit meinen Gedanken ab, weil das echt teilweise so anstrengend ist. Und da gibt es auch noch eine ganz tolle Szene, das ist auch kurz danach, wo Regan ein Bild malt, wo ich mir denke, Alter, die ist 17 Jahre und ihr macht ja irgendwie so, ich mal meine Bildtherapie, wo die so Kinderbilder malt, aber gut, und dann malt die Feuer und das veranlasst Richard Burton irgendwie in den Keller zu gehen, weil er meint, ich spüre die Flammen und denkst, ist der schon wieder besoffen? Und dann gehen die da runter, dann brennt da wirklich so ein Karton und das habe ich auch noch nie gesehen, wie jemand versucht, mit einer Krücke ein Feuer zu löschen.
Ja, also, der wird kein Feuerwehrmann.
Ja, sie nimmt dann den Feuerlöscher, dem Richard Burton da hilflos mit der Krücke auf den brennenden Karton. Also nee, bitte, was ist denn das? Oh, furchtbar.
Ja, der hat einfach, da ist all dieser Wahnsinn, der jetzt ja schon passiert ist, das ist, glaube ich, die ersten 20 Minuten. Und das mag jetzt vielleicht sogar irgendwie lustig klingen oder dass man da irgendwie sagen kann, okay, wir haben hier vielleicht so einen Schläfatz oder sowas, wo man sich dann herrlich da hinsetzen kann, aber dann ist es ja auch noch stinklangweilig.
Genau, das ist furchtbar langweilig.
Oh, und dann wird ja noch eine Vorgeschichte da reingehauen. Wer hat von euch Jurassic World 3 gesehen?
Ja, ich war im Kino.
Ich? Ja. Mhm. In Jurassic World 3 erfahren wir sehr, sehr viel über Heuschrecken. Mehr als über Dinosaurier. Das Ding ist, dass ich in Exorcist 2 noch mehr über Heuschrecken erfahre als in Jurassic World 3. Da irgendeine Scheiße mit Heuschrecken, aber das ist eine gute und die Heuschrecke und die will die Flügel öffnen. Was zur Hölle? Ich guck doch nicht.
Die gute Heuschrecke, ja, das war die berühmte Heuschrecken-Metapher, ne? Die Flügel berühren mich, sage ich nur, ne? Aber da sind wir schon fast wieder im Showdown, der ist ja auch sensationell. Aber ja, diese Heuschreckengeschichte ist großartig. Also es spielt ja zum Beispiel auch James Earl Jones in diesem Film mit, also noch so ein großer Star, der in einer Szene auftritt als ein Mann, der als Heuschrecke verkleidet ist und einen Leoparden ausspucken will. Nur um das mal so kurz zusammenzufassen. Ja.
Nur damit sich dann herausstellt, dass er eigentlich normaler Arzt ist und
ja. Ja, also auch dieses ganze Afrika-Setting, erstmal zieht es den Film gewaltig in die Länge und es macht auch für mich überhaupt keinen Sinn und es ist wirklich irritierend. Man fragt sich wirklich, was soll denn das? Und was hilft mir das am Ende, irgendwie diesen Dämon besser zu verstehen? Ich habe den Dämon deswegen trotzdem nicht besser verstanden. Oder dessen Ursprung, ich weiß nur, der war auch mal irgendwann in Afrika unterwegs. Aber warum und wo der herkommt und wieso, warum er das macht, weiß ich trotzdem nicht. Also interessiert mich auch nicht, aber ich weiß es trotzdem nicht, nachdem mir der Film eine Stunde lang davon erzählt. Wie ich gerade schon gesagt, das irritiert einen viel mehr.
Und sogar die Afrika-Szenen fand ich persönlich ja noch am interessantesten, weil die hatten so ein ganz komisches Setting irgendwie. Das sah so schon fast künstlich aus. Und da habe ich gedacht, ja, okay, es ist zumindest mal interessant, das so zu sehen. So von der Farbgebung her und von den Bauten her habe ich nur gedacht, ja, vielleicht kann man da noch was rausholen. Ein anderer Film hätte das bestimmt auch ganz okay gemacht oder hätte machen können, aber das ist ja so dermaßen uninteressant. Das ist ja nur, dann klettern die auch irgendwie einen Berg rauf und ich weiß gar nicht, warum die auf den Berg raufklettern. Und
na, weil da Max von Sydow auch hochgeklettert ist als junger Mann und in diese Spalte gerutscht ist. Aber warum die das jetzt deswegen auch machen müssen, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Weiß ich nicht. So eine Challenge oder so. Ich habe keine Ahnung. Eine Challenge unter Exorzisten. Einmal in seinem Leben da den Berg hochsteigen und in der Spalte stecken bleiben. Ich weiß es nicht. Aber da wären wir bei dem vielleicht auch einzigen an dem Film, was ich wirklich, wirklich gut finde, und das ist die Musik von Ennio Morricone. Denn die ist teilweise das einzige an dem Film, was wirklich ein bisschen verstörend ist und ein bisschen, was irgendwie zu der Geschichte oder zu der Geschichte, die sie erzählen wollen, passt. Die ist teilweise richtig, richtig gut, dieser Score.
Ja. Carlo, du als großer Fan von Filmscores, was hast du denn dazu?
Also Ennio Morricone ist definitiv das Beste am ganzen Film, auch wenn natürlich jetzt sich die Filmmusik auch eigentlich mehr immer auf dieses Hauptthema bezieht und das sehr viel verwendet wird. Aber es ist
das ist dieses Main-Theme, aber das ist klasse.
Ja, das ist so ein klassischer Morricone-Sound einfach auch. Mhm. Mit Stimme, ne? Man hat ja immer diese Stimme in der Musik. Also das macht auf jeden Fall was her und ist auch in manchen Szenen dann doch sehr stimmig auch. Also fand ich wirklich absolut der Pluspunkt von Exorcist 2.
Also da ist ja diese Szene, wo die zum Beispiel im Feld da stehen und die Heuschrecken versuchen abzuwehren mit diesem, was auch immer, die da über den Kopf schwingen. Und dazu passt diese Musik total gut.
Ja.
Später schwingt Reagan dieses Ding ja auch und dann sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Da passt das auch nicht mehr so in den Kontext. Aber das sind so die ganz wenigen Momente, wo man so denkt, ja, hätte vielleicht dann doch ein ganz interessanter Film werden können.
Das stimmt. Und was auch noch positiv ist, fand ich, die Kamera. Es fängt doch ganz gute Motive über diese fast 2 Stunden ein. Also kameratechnisch fand ich den auch ganz gut gelungen.
Ja.
Wir bekommen ja dann am Finale, also wie wir dann bis zum Finale hingekommen sind, ist mir immer noch ein Rätsel und warum und wieso. Und wir bekommen ja dann aber eigentlich, obwohl sich der Film ja doch zwanghaft daran orientiert hat, komplett anders zu sein als der erste Exorzist, bekommen wir in den letzten 15 Minuten eigentlich ja eine Wiederholung des Ganzen. Also wir gehen wieder in das Haus in Washington, war es, glaube ich. Wir gehen wieder in Reagans Zimmer. Wir haben wieder einen Dämon am Bett und wir haben quasi einen Exorzismus. Findet ihr, dass der Film den Weg dahin wieder gegangen ist? Findet ihr das in Ordnung? Weil ich hatte für mich persönlich das Gefühl, das wirkte irgendwie, ich fand es unterhaltsam, dass es da war und ist vielleicht auch für mich die beste, langanhaltendere Sequenz in dem Film. Aber sie passt da so überhaupt nicht rein, wie ich finde. Carlo, wie ist es dir da ergangen im Finale?
Also das Finale ist ja dann doch noch das mit dem meisten Schauwert. Aber wenn man den ganzen Film vorher schon versucht, irgendwas anders aufzubauen und dann praktisch im Finale ja wieder bei demselben rauskommt wie beim ersten Teil, es hat für mich dann nicht wirklich unbedingt stimmig so geklappt. Also vielleicht hätte ich da hätte ich mir noch was anderes gewünscht, wegen noch eine andere kreative Schiene, wie man diese ganze verrückte Geschichte dann zu Ende bringt. Es war dann auch eher sehr mager für mich, sage ich mal.
Ja, Jacko, wie empfindest du das?
Es war, glaube ich, ein notwendiges Übel, was sie machen mussten, da man ja doch sehr wenig Bezug hat zum ersten Teil. Man hat ja einem im Prinzip nur, wenn man direkt auf Szenen des ersten Teils angeht, das, was ich schon angesprochen habe, dass man kurz in Reagans Erinnerungen diese Szene sieht, wenn Max von Sydow wieder vor ihrem Bett steht und sie ihm quasi das Herz zerdrückt. Und ansonsten findet ja nichts statt, was direkten, auch optischen Bezug zum ersten Teil hat. Und mit diesem, sagen wir, Throwback dann am Ende will man vielleicht auch das Publikum, was vielleicht einfach auch das kommerzielle Publikum, was das erwartet. Also wir wollen nochmal Der Exorzist sehen, so wie das war, um die damit wieder irgendwie einzufangen, sage ich mal. Ich kann das nachvollziehen, gerade weil dieser Film ja in eine komplett andere Richtung geht. Aber das klingt für mich auch so, hätte man selber dann doch schon gemerkt, das wird so nicht funktionieren, wenn wir das komplett auf links krempeln und das so völlig ignorieren. Und wir müssen am Ende irgendwas machen, damit wir da so den Deckel drauf kriegen und diesen Bogen zum ersten Teil irgendwie wieder schlagen. So wirkt das für mich, würde ich mal behaupten. Und es ist, wie du schon sagst, es ist vom Tempo, sage ich mal, noch eine der unterhaltsameren Sequenzen, also diese letzten 20 Minuten. Es ist aber auch nicht gut gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Ich finde das schon drollig, dieser Weg dahin, wenn Pater Lamont, also Richard Burton, dann wie ferngesteuert quasi mit Reagan dahin fährt, völlig apathisch und eigentlich nichts anderes macht, als mal einen Schaffner und einen Busfahrer anzuschnauzen. Das ist auch schon so eine völlig bescheuerte Szene. Und dann, wenn die dann in Reagans Zimmer wieder gelandet sind und da quasi ein, ja, dämonisches Reagan-Double im Bett liegt, da sieht man einfach, wie albern dieser Film an vielen Stellen ist, weil die erwachsene Linda Blair einfach nur mit leuchtenden Augen da im Bett sitzend, im Nachthemd, wirkt so albern. Also gerade auch im Vergleich zum ersten Teil.
Dazu muss man ja sagen, Linda Blair hat ja gesagt, dass sie sich für den Film auf gar keinen Fall wieder schminken lassen möchte.
Ja, hätte sie aber auch machen sollen. Also weil das wirkt
ja,
doch
natürlich.
So nicht. Ja, das sieht doch total bescheuert aus. Das sieht aus wirklich wie eine Parodie. Das sieht aus wie eine Parodie von Der Exorzist 1. Sorry. Also wirklich. Und wie eine billige, weil sie eben kein Geld für Make-up haben.
Gab's ja mit Leslie Nielsen die Parodie. Mhm.
Da hat sie auch mitgespielt. Ja, das hätte auch aus diesem Film sein können. Hätte keiner gemerkt.
Aber jetzt ist es ja so, wir haben hier wieder den direkten Vergleich zum Vorgänger. Und der Film ist ja nun mal wirklich, er kommt bei den meisten Leuten nicht gut an. Ob es jetzt die schlechteste Fortsetzung ist, darüber kann man sich jetzt streiten. Aber wir haben auch alle drei ja den dritten Teil gesehen. Und der dritte Teil macht es ja wirklich so, dass der ja eigentlich so gut wie gar nichts mit Exorzist zu tun hat lange Zeit. Und selbst als dann die Bezüge kommen, ist er ja insofern noch anders, als dass er weiß, okay, ich muss mich da ein bisschen anders orientieren. Und der dritte kommt ja im Allgemeinkonsens ganz okay bis erstaunlich gut weg. Und ich glaube einfach, das ist schon fast so ein bisschen Denkmalschädigung im zweiten Exorzisten, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier wirklich 100 Minuten Scheiße gebaut und jetzt versuchen wir euch einfach 20 Minuten irgendwie über die Stange zu kriegen, weil dann hätte ich doch wirklich gesagt, ja komm, dann zieh auch durch. So, dann mach dein Ding, zieh's durch.
Ja, es ist immer schwierig, also gerade diese Fortsetzung generell zu so einem Film ist immer sehr schwierig. Ich verstehe ja den Reiz, der dahinter steht, aber damit tust du dir in der Regel keinen Gefallen. Also ein Film, der es meiner Meinung nach richtig macht, aber der auch nicht an das Original rankommt, aber der so einen interessanten Weg geht, ist zum Beispiel Psycho 2. Den habt ihr hoffentlich auch gesehen.
Mhm. Ja.
Mhm. Ich nicht, ich habe nur von gehört und gelesen.
Okay, weil es ist ja eigentlich auch völlig absurd, eine Fortsetzung zu Psycho von Hitchcock zu drehen. Da sagt ja auch jeder, bist du bescheuert, das funktioniert nicht. Und da haben die aber auch 22 Jahre gewartet und nicht wie hier 4 Jahre. Und haben da eigentlich einen ziemlich cleveren Weg gewählt, da auch so Erwartungshaltung komplett zu unterwandern und am Ende ein ganz eigenes Ding draus zu machen. Es gibt immer noch Leute, die diesen Film nicht mögen und ich sag auch ganz klar, ja, der ist natürlich nicht so grandios wie der erste Teil und den hätt's so gesehen nicht gebraucht, aber für das Vorhaben, was der macht, ist der toll. Und das hätte ich mir für den jetzt auch gewünscht, aber ich glaube, da hätte man auch einen weiteren Abstand wählen müssen. Da ist der Exorzist 3 auch klüger, eben dadurch, dass er diesen längeren Abstand hat und dann sagt, okay, wir machen wirklich was anderes und bauen dann nur so leichte Bezüge ein. Das funktioniert in dem Kontext tatsächlich deutlich besser. Auch wenn ich auch kein Fan von der Exorzist 3 bin, aber er ist deutlich besser als Teil 2.
Hm. Hey, der Exorzist 3 hat vielleicht einen der besten Jumpscares. Also.
Ja. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja. Ich fand den auch, jetzt, ich habe den ja nochmal geguckt, ich brauche den Film auch tatsächlich nicht. Also nicht wie Psycho 2, wo ich auch sage, ja, den braucht man nicht, weil der ist gut. Den brauche ich nicht und ich finde ihn auch nicht gut. Aber er ist nicht scheiße. Und er hat schon ein paar Sachen, die sind okay.
Ja, er macht auf jeden Fall mehr richtig.
Der macht mehr richtig, auf alle Fälle.
Habt ihr noch irgendwas zu Exorzist 2? Oder wollen wir ein kurzes Fazit machen?
Ich bin durch.
Eigentlich schon. Ich glaube, es wurde alles gesagt. Also, ja, wie gesagt, ich finde nach wie vor diese Besetzung ist wahnsinnig verschwenderisch. Ne? Du hast auch zum Beispiel Ned Beatty ja auch drin, ne? Der ja auch beim Sterben ist wieder der Erste, eine sehr wichtige Rolle hatte bei John Boorman. Der ist, glaube ich, auch nur drin, weil John Boorman gesagt hat, komm, Payday, weil hat eine Szene, zwei Szenen, die völlig irrelevant sind. Hauptsache, er ist dabei. Und ja, also man hätte so viel mit diesem Film machen können. Du hast Morricone, du hast John Boorman, du hast diesen ganzen Cast, du hast Max von Sydow, der ja eigentlich tot ist, den holst du auch nochmal zurück. Hättest du ja auch nicht machen müssen. Für 3, 4 Szenen. Also es ist so verschwenderisch. Da kommt sowas bei rum. Unglaublich.
Ich glaube einfach, dass wirklich die Leute dachten, also alle, die daran beteiligt waren, ja, wir können hier was Gutes machen. Wir können hier, und wenn man dann auch liest, dass eben auch Blatty selber bei dem Drehbuch irgendwo mitgeschrieben hat. Und so, das ist ja, ach komm, auf dem Papier klingt's gut und ich glaube auch, da hätte sich ein guter Film verstecken können, aber du müsstest aus dem, was du gerade eben hast, in meinen Augen, müsstest du von 120 Minuten 115 rausschneiden und dann hättest du vielleicht noch 5 gute Minuten und darauf könntest du dann aufbauen, weil ich weiß aber, was du meinst. Ich war auch eigentlich, nachdem ich den Cast gesehen habe und auch gesehen habe, wer den gedreht hat, wie gesagt, beim Sterben ist jeder der Erste, habe ich sehr spät entdeckt, aber dafür dann auch sehr schnell lieben gelernt. Habe ich auch gedacht, ja gut, so kacke wird's schon nicht sein. Und ja
es ist halt ist wirklich verblüffend. Man guckt diesen Film und denkt sich die ganze Zeit, wie kann das denn so passieren? Also man findet auch gar nicht den Ansatzpunkt, warum das. Also manchmal sieht man ja, okay, die haben das und das gemacht, das ist einfach gescheitert, an dem der Stellwert schlecht umgesetzt ist. Aber hier hat man so das Gefühl, ich weiß gar nicht, was die da machen wollten. Also ich bin sehr ratlos bei diesem Film.
Ja. Hey. Hallo, mach mal dein Fazit.
Ja, also mein Fazit auch wieder, jetzt das zweite Mal gesehen, ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich nochmal irgendwann ein drittes Mal gucke. Merkwürdige Fortsetzung, irgendwie an allem gescheitert, was man hätte überhaupt falsch machen können an einer Fortsetzung bei so einem Klassiker wie den Exorzisten. War aber trotzdem wieder irgendwo eine interessante psychedelische Erfahrung und ja, hast du eine Wertung raus? Dort? Nein.
Nee, habe ich nicht. Der bekommt von mir zwei gute Heuschrecken, deren Flügel sich berühren.
Ja, genau. Wunderbar. Da schließe ich mich auch gleich an. Von mir gibt's auch nicht mehr als zwei Heuschreckenflügel. Ja.
Ich würde ihm noch 2,5 von 10 Heuschreckenflügeln geben, weil ich zum einen den Ansatz mag, zu sagen, ich mache nicht das Gleiche. Finde ich okay. Es gibt ein, zwei Szenen da drin, die ersten 5 Minuten, dieser psychedelische Albtraum dort, den finde ich ganz cool. Und ich glaube, darauf hätte man aufbauen können. Ja, ich glaube auch, mir würde besser gefallen, wenn das Ding einfach so, wie es sein sollte, so 80 bis 90 Minuten geht und nicht diese Dreiszeit besitzen würde, da 2 Stunden zu gehen, das einfach genau alles wegschneiden. Aber ich glaube, am Ende gehe ich damit euch konform. Ob ich jetzt 2 oder 2,5 gebe, das Ding ist nix.
Ja.
Das ist nix.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch mit dem Rest der Welt. Ich kenne auch wirklich niemanden, der den auch nur ansatzweise gut findet.
Ja. Erstaunlich finde ich allerdings, also wir hatten ja kurz schon Exorzist 3 erwähnt, der ja auch wieder einen komplett anderen Ansatz angeht wie der erste Teil. Und 2004 erschien dann mit Exorcist Beginning ein weiterer Film, der auch wieder einen komplett neuen Ansatz wählt. Und zwar ist es das Prequel zum ersten Exorzisten, wie ja, ich glaube, was in dem Film passiert, haben wir gleich eine Inhaltsangabe. Aber vorab einfach mal zu sagen, okay, wir kennen natürlich viele Filmreihen, wir haben auch schon ein paar Filme aus einzelnen Reihen besprochen, wo man wirklich sagen muss, sehr gut, more of the same. Ich kann aber bisher der Reihe nicht vorwerfen, zumindest bei den ersten 4 Filmen, dass sie sich darauf ausgeruht haben, wie der erste zu sein.
Das stimmt wohl, ja. Das ist ja auch immerhin etwas. Ne? Das ist immerhin etwas. Und ich finde eine Idee zu einem Prequel in dem Fall auch gar nicht so schlecht. Da kann man echt was draus machen.
Ja, weiß ich nicht. Darüber wird gleich zu sprechen sein. Aber Carlo, willst du erstmal sagen, worum es in Exorcist The Beginning geht?
Aber gerne doch. Der Glaube des jungen Priesters Maren an Gott wurde durch schreckliche Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs erschüttert. Jahre später schließt er sich einer von britischen Soldaten mit der begleitenden Expedition nach Kenia an, die auf der Suche nach religiösen Artefakten ist. Vor Ort haben die Archäologen eine unerklärlich gut erhaltene christliche Kirche aus byzantinischer Zeit ausgegraben. In diesem Inneren etwas Unheimliches darauf wartet, erweckt zu werden. Als der Wahnsinn die Bewohner der nahegelegenen Stadt und die Soldaten befällt, muss Maren tadellos mit ansehen, wie diese rücksichtslose gegen die hilflose diese rücksichtslos gegen die hilflose Stadt vorgehen. Ja, da siehst du mal, da verliest er dich auch wieder hier. Er hatte so etwas schon einmal gesehen und dafür gebetet, es nie wieder erleben zu müssen. Jetzt aber fließt das Blut der Unschuldigen über das östliche Land Afrikas und der Horror hat gerade erst begonnen. An dem Platz, wo das Böse geboren wurde, wird Pater Maren sein wahres Gesicht entdecken. Ho, das klingt natürlich nach dem schlimmsten Horror, den du erleben kannst.
Wenn man ja, das so auf jeden liest. Fall meine Inhaltsangabe, ne?
Ja, da auf jeden Fall war
es eine... Dreiviertel des Films schon drin.
Ja. Ja, jetzt muss man dazu auch sagen, wir nehmen ja in den meisten Fällen die Inhaltsangaben von Movie Break, die meistens auch wirklich okay sind. In der sind natürlich auch viele Fehler drin. Carlo hat einfach nur vorgelesen. Das.
Ja, es ist, also da müssen wir Carlo auch in Schutz nehmen. Ne? Das ist nicht so einfach zu lesen. Müsste man vielleicht mal ändern, aber.
Ja, ich hatte korrigiert schon zwischendrin, aber da war ein Schachtelsatz.
Ja. Ja, das hat vielleicht irgend so ein legasthenischer Praktikant mal geschrieben. Wir entschuldigen uns dafür.
Nee, da hatten 2 Leute, hatten die Traumbänder aus Teil 2 auf und haben sich das dann irgendwie da übertragen.
Genau.
Das ist die Trauminhaltsangabe. Exorcist The Beginning, 2004 in die Kinos gekommen, gedreht von René Harlin. Ich muss etwas ausholen hier.
Ja, bitte.
Jetzt würden normalerweise Budget und Boxoffice kommen. Ich würde mit dem Boxoffice anfangen, weil das ist einfach. Es waren 78 Millionen weltweit. ja eingespielt hat. Man kann nicht sagen, ob der Film ein Erfolg war oder nicht, weil es gibt drei unterschiedliche Budgetzahlen. 50 Millionen, 41 Millionen, 90 Millionen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen diese Zahlen zusammen? Oder wie in welcher Art und Weise setzen sie sich zusammen? Und bevor wir über den Film sprechen, müssen wir über eine Produktionsgeschichte aus der Hölle sprechen. Und diese hat mit dem Film zu tun. Ich bin sogar der Ansicht, dass ein Film über die Entstehungsgeschichte des Films interessanter wäre. Aber nun gut, ich versuche es mal kurz ein bisschen chronologisch zusammenzufassen. Weil die Idee eines Prequels zu Exorzist existierte seit 1997 und John Frankenheimer sollte die Regie führen. Damals noch gecastet für den Film 2001 wurde Liam Neeson als Pater Maron. Die Idee wurde aber verworfen, weil John Frankenheimer 2003 abspringen musste. Und 2003 übernahm dann ursprünglich Paul Schrader die Regie des Films. Liam Neeson wurde dann ersetzt durch Stellan Skarsgård. Und in diesem ganzen Prozess, also von der Ideenschöpfung von 1997 bis eben 2003, gab es 6 Writer, die an dem Drehbuch mittlerweile da mitgeschrieben haben. Und nach nur knapp 8 Wochen Produktion hatte der schon das Doppelte seiner Budgetkosten verschlungen. Schrader hat sich überlegt, dass der Film 130 Minuten gehen sollte. Und es mussten dann aber Dutzende Reshots gemacht werden, weil Schrader eigentlich auf eine Art, ja, so mehr so in Richtung Drama gehen wollte. Und es wurden Dutzende Reshots und Recuts für den Film gemacht, damit etwas mehr Horror und Grusel und Gewalt in diesen Film mit einspielt. Das brachte aber auch nichts, weil die Produktionsgesellschaft Morgan Creek Productions, die den Film produziert hat, hat sich dann die Fassung angesehen und hat gesagt, das ist alles scheiße, das wollen wir nicht. Also wurde alles, was bisher geschrieben worden ist, was bisher in den Cast geflossen ist, alles, was bisher gedreht worden ist, wurde fallen gelassen. Und es sollte ein komplett neuer Film gedreht werden, mit einem neuen Drehbuch, mit einem neuen Regisseur, allerdings mit dem alten Cast. Dieser sollte mehr Action- und Horrorelemente haben als der bis dato entstandene Film, der Dominion hieß, also Exorcist Dominion. Mittlerweile, als der Film, also Exorcist The Beginning fertig war, hat er über 90 Millionen gekostet, weil natürlich schon 35 Millionen durch den ersten Film von Paul Schrader dazu kam und im Nachhinein noch Dutzende Reshots gemacht worden sind für Exorcist Beginning, was dann auch nochmal das Budget nach oben trieb. Jetzt war es aber so, dass diese Fassung auch bei Morgan Creek durchgefallen ist. Er wurde zwar in die Kinos gebracht, hat dann eben seine 78 Millionen eingespielt, aber am Ende hat Morgan Creek Productions gesagt, nee, das ist auch scheiße und haben im Nachhinein Paul Schrader nochmals Geld gegeben, um seinen fast fertigen Film Dominion nochmal fertigzustellen. Dieser wurde aber nicht mehr in die Kinos gebracht, sondern lief nur auf diversen Festivals und auf DVD. Und ich habe mir sagen lassen von jemandem, der diesen Cast hier auch mitmacht, dass Dominion und Exorcist Beginning 2 vollkommen unterschiedliche Filme sind. Es wurden also nicht nur Szenen für The Beginning neu gedreht, sondern tatsächlich wurde der komplette Film neu gedreht. Und ja, sagen wir es mal so, merkt man.
Sehr schön zusammengefasst. Und das ist ja der absolute Wahnsinn, wenn man das so hört. Ja. Unglaublich. Also die Verantwortlichen, also die Leute, die da irgendwie final immer noch Geld reingebuttet haben, die müssen auch noch Teern und Federn, die dürften nie wieder einen Job im Filmgeschäft kriegen. Das ist ja eine Verschwendung, das ist ja Veruntreuung.
Nur noch eine kurze Korrektur, weil John Frankenheimer ist 2002 verstorben, deswegen konnte der da auch nicht weitermachen. Der ist nicht abgesprungen, also er ist schon abgesprungen aus dieser Welt, aber, ja. aber er weilt nicht mehr unter den Leben.
Im Exorzist-Franchise vielleicht ist er ja zurückgekommen und hat den Film heimgesucht, das würde ja einiges erklären. Also die Produktion zumindest, da ist schon Frankenheimer da rumgegeistert. Ja.
Ja. Im Übrigen bin ich mal gespannt, ob diese Information, die ich jetzt noch geben wollte, aktuell ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die komplette Exorzist-Reihe noch vor dem Cast zu gucken. Und auf Netflix kann man den Film Exorcist Dominion, also die Paul Schrader-Variante, finden. Wenn man aber draufklickt, kommt die Renee Harlin-Variante mit Exorcist the Beginning. Also selbst die Leute bei Netflix haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, welche Fassung jetzt überhaupt die richtige ist. Und obwohl, glaube ich, die Story ähnlich ist, sind es wirklich zwei unterschiedliche Filme geworden. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch, Carlo? Ich glaube, Carlo hat keine Lust mehr, mit mir zu sprechen.
Carlo, bist du noch da? Hat dich der Teufel geholt? Ist John Frankenheimer bei dir im Raum, Carlo? Sag was.
Ja, ich war irgendwie, ihr wart dann irgendwie beide
da
weg.
Ah, da ist er wieder.
Ja, aber gut.
Ja. Grüße gehen raus an John Frankenheimer.
Ja, jetzt du kannst ja da. Nichts dafür, Bro. Die anderen waren schuld.
Jetzt kannst du trotz alledem gerne sagen, wann du den Film das erste Mal gesehen hast.
Ja, sag ich. Und zwar auch erst mit der Blu-ray-Edition. Im Kino habe ich den irgendwie auch völlig verpasst oder wollte nicht gucken. Ja, fand ich beim erstmaligen Sehen auch schon sehr merkwürdig. Also nicht besonders toll. Und da ich ja die Box hatte, wo ja Dominion auch mit drin ist, habe ich den ja dann auch gleich im Anschluss gucken können, hatte den direkten Vergleich. War damals auch eine Erfahrung. Den habe ich aber seitdem auch nicht wieder gesehen. Und den Beginning halt eben jetzt im Rewatch.
Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn man sagt, es war eine Erfahrung.
Ja.
Jacobi, was bei dir?
Ich habe den gesehen, als der in die Bibliothek kam damals. Also im Kino war ich nicht. So interessiert haben wir dich dann doch nicht und habe ihn mir dann ausgeliehen. Und meine Erinnerung an meine damalige Situation sind sehr schwach. Ich wusste, ich habe ihn gesehen. Ich konnte mich an ein, zwei Szenen erinnern und mehr nicht. Und ich wusste, ich fand ihn damals nicht gut, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, der war super scheiße oder der war vielleicht nur so meh. Also, ja, ich wusste auf jeden Fall, gut war er nicht, aber nicht, wie schlecht ist er. Und ich habe ihn mir jetzt im Zuge des Casts nochmal angeguckt, ja, habe da meine Meinung zu und habe dann zum ersten Mal auch Dominion gesehen. Und habe ehrlich gesagt gedacht, ach, der wird bestimmt besser. Weil Paul Schrader ist ja doch ein relativ guter Regisseur. Ich meine, der hat, glaube ich, im letzten Jahr einen meiner Top-10-Filme gemacht mit The Card Counter. Und generell hat er eine starke Vita. Und der ist ja vielleicht auch jemand, der, was vielleicht auch das Vorhaben war, der nicht so einen reinen Effekt-Horrorfilm macht, sondern wirklich vielleicht mal was Subtileres. War hatte ich schon Bock drauf auf die Dominion-Fassung. Aber als ich die gesehen habe, bin ich ja fast aus allen Wolken gefallen. Das war ja ein unfassbarer Sturz. Ganz ehrlich, aber den geht's hier ja nicht, aber wir können vielleicht dann im direkten Vergleich mal auf ein, zwei Szenen eingehen. Also diese Dominion-Fassung zumindest, die man hier zu sehen bekommt, wird ja wohl auch nicht die Version sein, die Schrader ursprünglich vorgeschwebt hat, wenn da auch noch viele Nachshots gemacht werden mussten, wie du schon sagst, damit man da mehr Horrorelemente reinkriegt, weil die sind wirklich unter aller Kanone. Ja, das war echt, das war wirklich eine Erfahrung, sich das mal anzugucken. Das wäre zu Beginning echt ein Stück aufgefühlt.
Okay. Ja, also bei mir war es so, ich habe den im Kino gesehen. Und ich war sogar ein bisschen heiß drauf, als ich gelesen habe, dass Renee Harlin den macht. Weil von dem hatte ich bis dato schon ein paar Filme gesehen und war eigentlich jedes Mal zumindest nicht von dem enttäuscht, was ich da gesehen habe. Ich halte Renee Harlin eigentlich für einen, zumindest damals für einen ganz okayen Regisseur. Hat natürlich einen der großartigsten Filme mit Deep Blue Sea gedreht, ist klar. Klar. Was reden wir denn da überhaupt? Und der Trailer hatte auch Bock auf mehr gemacht. Und tatsächlich, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich mir auf einer Filmbörse sogar ein oder zwei Poster von Exorcist the Beginning geholt, die dann groß über meinem Bett hangen, wo ich bis heute glaube, dass meine Mutter auch dachte, oh Gott, aus dem Jungen wird nichts. Also da das umgedrehte Kreuz hatte ich dann da und noch dann irgendwie diese Teufelsfratze da als großes Poster. Und ich war dann im Kino und jetzt darf man eins nicht vergessen, ich war 18 und der Film kam 2004 in die Kinos. Und 2004 war der Horror noch ein bisschen anders als heute, beziehungsweise als noch irgendwie in den 80ern oder 90ern. Würde ich später gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich war damals im Kino gar nicht so enttäuscht, sondern habe eigentlich gesagt, ja, ist ein okayer Film. So muss nicht Exorcist heißen, hätte auch anders heißen können. Aber ich war nicht enttäuscht. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Film doch weitaus mehr Probleme hat. Wobei ich, glaube ich, viele dieser Probleme eher auf den Produktionszeitraum beziehungsweise auf das Erscheinungsjahr schieben würde. Aber da können wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen. Meine ersten Gedanken waren ja, als ich die erste Szene gesehen habe, als wir den Priester durch die Wüste eiern sehen und dann diese Kamerafahrt kommt mit Tausenden und Abertausenden Leichen und Gekreuzigten und ein Rabe, der hier nochmal ein Auge rausreißt. Hat Bock auf mehr gemacht. Wie seht ihr das?
Ja, also klar, so ein Blick in die Vergangenheit, da kannst du schon mal interessante Ansätze bei den Filmen rausholen. Aber das ist natürlich jetzt bei The Beginning nicht weiter groß ausgearbeitet worden. Also es war die Eingangssequenz und damit hat es sich schon wieder erledigt gehabt. Mhm. Hätte man wahrscheinlich die Handlung komplett dort spielen lassen sollen. Ja? Also.
Ja, stimmt. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
In dieser Zeit.
Eine Idee.
Ja.
Ja, was ich eben auffällig finde, ist ja, dass diese Vorgeschichte, die hier geplant ist, ja auch eine komplett andere Vorgeschichte ist, die ja eigentlich schon in Exorzist 2 aufgemacht worden ist, weil da wurde ja schon die Vorgeschichte zu Exorzist erzählt. Und ich glaube, da beginnen die ersten Probleme. Dieser Film ist ebenfalls wie der zweite Teil in meinen Augen einfach nur total wir. Wir haben eben diese Szene da, die in der Wüste spielt in den Zeiten der Kreuzzüge. Und das, ab einem gewissen Moment verlieren ja, das hat ja nichts mehr mit der Story zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass es sehr, sehr häufig bei dem Film der Fall war.
Ja, wobei man ja sagen kann, dass rein theoretisch das mit der Timeline doch noch hinkommt, weil dieser Film spielt ja Ende der 40er Jahre und der Exorzist ja dann in den 70ern. Und da könnte man die Vorgeschichte aus Exorzist 2 noch irgendwo dazwischen einordnen. Und da war dann der Pater, wie hieß er denn jetzt nochmal?
Maren,
war ja da auch in Afrika. Also das könnte man vielleicht gerade noch so reinordnen, aber ich glaube, da hatte der Film auch kein großes Interesse. Der ignoriert Teil 2 einfach, wie es viele halt einfach tun. Ist dann irgendwo auch okay. Die Szene mit den, die Eröffnungsszene gibt es zum Beispiel in Dominion nicht. Also das war eindeutig eine Szene, die man extra nochmal gedreht hat, um da so ein, glaube ich, so ein wuchtigen Einstieg in den Film, so ein Aha-Effekt, da hat man gleich so was dann direkt in den Film rein und denkt sich, oh, da passiert gleich bestimmt ordentlich was. Ne? Ich konnte mich aber auch an die gar nicht erinnern, obwohl ich den Film schon mal gesehen habe. Also so viel Eindruck hinterlässt sie im Nachhinein dann irgendwo auch. Aber es ist so als Eröffnungsszene gar nicht schlecht.
Ja, also wie gesagt, ich fand, das ist tatsächlich noch das Einzige gewesen, woran ich mich noch erinnern konnte. Und ich finde, die macht einfach Bock auf mehr. Und dann wird's ja auch lange Zeit erstmal etwas ruhiger. Wird euch so dieses ganze, ja, die Stimmung des Films gefallen? Also wir haben ja keinen Exorzist-Film, wo es jetzt wirklich die ganze Zeit nur zur Sache geht. Aber ich fand, gerade für 2004er-Verhältnisse hat er sich doch etwas gezogen in meinen Augen. Ging's dir da ähnlich, Carlo?
Ja. Also der ist ja dann tatsächlich sehr gemächlich erstmal, ist auch gar nicht dann so auf irgendwelchen Jumpscares aus. Also man muss ja sagen, 2004 waren ja dann die Horrorfilme doch immer sehr Jumpscares belastet. Da macht er eigentlich einen ganz ruhigen Eindruck, aber ja. Auch da, so wie die Schwierigkeit bei Exorzist 2, finde ich, kommt er nicht wirklich in Schwung. Also er ruht sich dann so erstmal in so einem Fahrwasser aus, in dem er vielleicht die Atmosphäre entwickeln will oder irgendwas, ne? Was sich Renny Harlin da vielleicht bei den Nachdrehs gedacht hat. Aber für mich hat es nicht gezogen. Ich habe da keine Spannung gemerkt, die sich irgendwie entwickelt hätte. Es war dann eher wieder uninteressant.
Ich muss jetzt wieder den Vergleich zu Dominion ziehen, weil beide Versionen, die ich gesehen habe, haben eigentlich eine ähnliche Vorgehensweise. Nämlich, dass man, wie du schon sagst oder wie ihr sagt, nicht so direkt auf diese Jumpscare-Horror-Schreckgeschichte gehen will, sondern erstmal so diese Geschichte entwickeln möchte und so ein bisschen so die Ruhe vor dem Sturm. Das ist von der Idee nicht schlecht, gerade mit dieser Kirche, die da so enthüllt wird und man ahnt, da ist irgendwas drin, aber das bricht nicht gleich heraus. Das ist in der Theorie gut und beiden Versionen gelingt es aber nicht, daraus was effektiv auf die Beine zu stellen, weil es zieht sich schon gewaltig. Man merkt gerade der Harlan-Version an, dass sie versucht, das noch ein bisschen mehr aufzupeppen. Also da ist deutlich zu sehen, was die geändert haben, warum sie es geändert haben. Es gibt zum Beispiel in Dominion nicht die Figur, die in The Beginning von Alan Ford gespielt wird. Also das ist, glaube ich, da der Ausgrabungsleiter, dieser versoffene, eklige Typ, der so mit dem schon die Geschwüre im Gesicht wachsen. Den gibt es in Dominion gar nicht. Und dadurch bringst du hier schon mal so einen Antagonist mit rein, so einen Unsympathen, der später ja noch irgendwie eine gewisse Rolle spielen soll. Und dadurch hat man, glaube ich, schon versucht, hier mehr, das heißt Tempo, aber noch so einen Reizpunkt zu setzen. Und man hat in The Beginning auch ein bisschen mehr Effekte durch diese Hyänen, die noch relativ früh einen recht blutigen Angriff starten. Aber insgesamt scheitern beide Versionen komplett daran, dass man versucht, eine Art Spannungsaufbau zu machen und es klappt einfach nicht. Also der kommt nie über diesen Punkt hinaus, dass man sagt, so, jetzt wird's irgendwie interessant, jetzt bin ich investiert und jetzt holt mich diese Atmosphäre irgendwie ab. Weil da scheitern beide Versionen gnadenlos dran.
Ich finde es spannend, dass ihr jetzt beide erwähnt habt, von wegen Verzicht auf Jumpscares. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, als ich diesen Film geguckt habe. Und ich, wie gesagt, ich kam aus dem Kino und war eigentlich zumindest in irgendeiner Art und Weise zufrieden mit dem Film, weil er für mich genau die Essenz des 2000er Horrorfilms ist. Ich finde den laut. Ich finde, da sind eben nur auf Teufel, da fliegt ein Vogel und ich brauche einen Jumpscare da drin, so lautes Federflattern. Es ist wirklich so der absolute Standard für Horror. So jeder Scare oder jeder Jumpscare ist irgendwie vorhersehbar.
Ja, aber da war doch kaum was. Also gerade in der ersten Hälfte ist da fast nix. Du hast
diese Schockmomente
durch die schlecht animierten Hyänen und ansonsten.
Genau.
Du hattest noch mit der, zum Beispiel gerade in dieser Sequenz ganz am Anfang, dann hörst du auf einmal so ein lautes Flattern und dann siehst du dann eben die Krähe. Und da sind noch so ein, zwei Sachen, wo ich einfach dachte, okay, das ist jetzt so gewollt auf Jumpscare gesetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es eine Hommage an den ersten sein soll, weil der erste hat das auch, dass so alltägliche Geräusche so ein bisschen an Jumpscare eingesetzt werden.
Ja, kann sein. Ist aber völlig an mir vorbeigegangen jetzt bei der Sichtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre mir nicht aufgefallen.
Ja. Wie gesagt, ich kann auch falsch liegen, aber ich fand eben so, für mich ist dieser Film wirklich die absolute Essenz des 2000er Horrors. Eben auch, er wollte eben mehr Horror, ein bisschen mehr Grusel, ein bisschen mehr Gewalt reinpacken. Und ihr kennt mich, ich bin der Letzte, der dagegen ist. Ich fand aber tatsächlich Exorcist Beginning für das, was er sein wollte, schon fast zu blutig. Also das passte für mich überhaupt nicht, diese stellenweise oder diese teilweise Gewalteruption, die dann dieser Film in sich trägt. Nicht, dass es jetzt gory ist oder so. Ja. Aber für mich, ich hätte es gerne um einiges subtiler gehabt, was auch den Gewaltgrad angeht.
Ja, das meine ich ja. Diese Filme, sie schaffen nicht diesen subtilen Grusel, der in der ursprünglichen Drehbuchfassung auf jeden Fall vorgesehen war. Und hier ist sie ja auch noch drin, nur eben künstlich ein bisschen aufgepusht dadurch, dass es einige recht drastische Bluteffekte gibt, ohne dass das jetzt ein Splatterfilm wird oder so. Aber da merkt man halt auch, weil man es ja weiß, gut, da haben wir nachgebessert, damit es irgendwie ein bisschen mehr Schauwerte kriegt.
Genau.
Beide Versionen wollen diesen subtilen Horror und beide schaffen es nicht. Also schaffen es wirklich nicht, weil da scheitert es dann an so essentiellen Dingen, also auf richtigem Fingerspitzengefühl, was ist denn unheimlich? Wie erzeuge ich denn subtile Spannung und wie halte ich denn die Leute bei der Stange? Weil das ist ja völlig, das ist so flach, das haut halt nicht hin. Und da ist The Beginning auf die falsche Art ein bisschen besser, weil er durch diese aufgepeppten Momente zumindest grobe Schauwerte drin hat, bei denen ich verstehen kann, dass da manche Leute sagen, ach, das war ja jetzt dann nicht so schlecht. Hat der Dominion halt gerade, wir wollen ja nicht über Dominion eigentlich reden, aber ja, daran scheitert dieser Film halt auch.
Ja,
krass, genau. Meiner Meinung nach.
Ja, da hast du vollkommen recht. Die Splatter-Effekte, die mussten auch wahrscheinlich her, weil das ja auch so eine so eine Zutat war, die wichtig war fürs Kino Anfang der 2000er auch. Ne? Da kam das ja alles wieder mehr zu Trage in Hollywood-Filmen und ja, ist nicht mehr als eigentlich schauwert und aber Spannung über den schleichenden Horror gelingt weder Dominion
gar nicht.
Noch The Beginning, also völlig weg.
Und deswegen habe ich mich ja auch auf Dominion auch so gefreut, weil ich dachte, okay, das ist jetzt die René Harlan Popcorn Version, die wo sie vielleicht diese subtilen Spannungsmomente geopfert haben, um dann mehr Blut und mehr so plastische Horrorelemente reinzubauen. Und dann siehst du halt die Version und siehst, der hat diese plastischen, blutigen Elemente nicht und ist aber genauso ein Versager da drin, irgendwelche Spannungsmomente. Und das, da hast du ja gar nichts mehr. Ne? Plus noch schlechteres CGI. Also das CGI in Beginning ist schon grenzwertig.
Das ist
in Dominion, also die Hyänen in Dominion. Und da gibt's in Dominion gibt's eine sensationelle Szene. Jetzt rede ich doch ganz viel, aber ist ja egal. Jetzt bauen wir den auch noch rein. Da gibt's eine Szene, in der Kühe Hyänen fressen. Kühe, du hast es nicht gesehen. Yeah. Also die ist schon mal so absurd. Und wenn du siehst, wie die animiert ist, ne? Also ich habe wirklich gedacht, okay, das ist kein fertiger Film. Das ist eine Rohfassung, die irgendwie noch fertig gedreht wurde mit so 2-3 nachgeschossenen Millionen. Das kann so, niemand kann das wirklich ins Kino bringen wollen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Also das sieht so furchtbar aus. Krass, wirklich krass.
Also wenn Kühe Hyänen fressen, jetzt wird das Ding aber doch mal ausgeliehen, das sag ich dir.
Guckst dir an, das ist sensationell. Ne? Also was interessant ist aber im Direktvergleich übrigens, dass die ja, obwohl die eigentlich ja denselben Cast verwendet haben, Stan Skarsgård spielt ja in beiden die Hauptrolle und auch der Leiter der Armee, der spielt ist auch die gleiche Rolle, aber die haben zum Beispiel die weibliche Hauptrolle umbesetzt und die haben auch die Rolle des jungen Priesters umbesetzt, wo ich mich gefragt habe, warum machen die denn das? Waren die jetzt so schlecht in der Paul Schrader-Fassung? Nee, waren sie nicht. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, die haben gesagt, ich drehe doch nicht den gleichen Film nochmal, seid ihr bescheuert? Oder ihr müsst mir dann so viel Kohle zahlen, das lassen wir mal, ne?
Ja.
Das ist auch sehr merkwürdig.
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da dann einfach irgendwann auch an das Problem des Geldes dann ging. Und diese Umbesetzung, wie gesagt, ich kann nicht mitreden. Ich habe Dominion nicht gesehen. Im Übrigen, mal einfach für die Zuhörer, wir haben extra noch im Vorgespräch gesagt, wir gehen kurz drauf ein, unser guter Jacko.
Es platzt aus mir raus. Das musst du einfach bringen, weil das ist unfassbar. Ne? Es ist wirklich unfassbar.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung, vielleicht auch mal, um das ein bisschen einzuordnen. Weil mir eigentlich gerade eben auffällt, Exorcist Beginning bietet für mich gar nicht mehr so viel, über was es irgendwie redenswert wäre, weil am Ende des Tages dümpelt der Film so ein bisschen dahin. Und auch da hätte es, glaube ich, dem Film ganz gut getan, wenn er nicht Exorzist heißen würde, sondern vielleicht einfach Wüstendämon, die Kirche oder so weiter.
Aber was mir gerade noch einfällt, was ich der Schrader-Fassung noch ein bisschen anrechnen will, in The Beginning erfahren wir ja gar nicht, warum Stellan Skarsgård, er hat ja damals im Zweiten Weltkrieg, war er ja noch regulär Priester. Und die Nazis haben ihn gezwungen, irgendwie 10 Leute auszuwählen, die erschossen werden sollen. Und daran nagt er heute noch, deswegen hat er ja quasi sein Priesteramt niedergelegt und davon zehrt natürlich auch der allwissende Dämon. Und in der Schrader-Fassung erfahren wir wenigstens, warum er das machen sollte. Da wird auch ein bisschen mehr drauf eingegangen. Das erfahren wir in der René Harlin-Fassung überhaupt nicht. Also diese Hintergründe, was da eigentlich damals passiert ist. Immerhin,
ja,
das ist in dem Film besser.
Steile These. Ich find's ja super, dass ich das nicht erfahre, weil ich einfach finde, dass Exorcist Beginning viel zu viele Nebenkriegsschauplätze aufmacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also wir haben Father Marin, der noch ein Kriegstrauma hat. Dann haben wir da noch irgendwelche Bürgerkriegszustände in dieser Ausgrabungsstätte, wo dann eben noch die... Ja, das waren doch keine Sklaven, oder, die da gearbeitet
nein,
haben?
Nein.
Das waren einfach nur afrikanische Arbeiter, oder?
Ja klar, das waren Arbeiter aus diesem Stamm, die da gelebt haben.
So, und die wenden sich dann ja auch noch gegen diese Briten. Und
die wenden sich ja gegen die, weil die eben, weil es ja diese Totgeburt gibt von der Frau des Stammeshäuptlings. Und die sagen, ihr habt das Böse aus der Kirche befreit und die kennen das von früher. Und deswegen gibt es ja diese Revolte. Also das war zumindest für mich auch noch schlüssig.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, und dann hast du ja praktisch diesen Abschnitt der Geschichte und dann geht's ja stark auf den Schluss zu. Und dann versucht ja der Film noch einen tollen Twist zu landen.
Der Twist, genau. Den Twist, da habe ich auch gesagt, hat's das gebraucht? Also für mich überhaupt nicht. Der wirkt sehr gezwungen. Der wirkt so sehr, da müssen wir noch jetzt eine Überraschungsdings reinhauen, den wirklich auch kein Mensch in der Form gebraucht hat, behaupte ich mal.
Ja, also.
Nee.
Hätte man auch.
Hätte auch gar keinen Impact, der Twist.
Ja.
Bitte?
Hätte ja auch gar keinen Impact, der Twist.
Nee. Zum Beispiel den Twist gab es auch in der Originalfassung nicht. Da hat man durch das also gar nicht in der Form, weil braucht es auch nicht. Ne? Hier ist das auch so, da merkt man wirklich nochmal den Unterschied der Version, dass man wahrscheinlich gesagt hat, also von Studioseiten, da muss das rein, da muss dies rein, da muss noch irgendwas rein. Das sind alles so Baukastenelemente, die dann noch draufgepflanzt wurden, um den, sag ich mal, für den durchschnittlichen Kinozuschauer vielleicht akzeptabler zu machen. Ja. Denke ich mir mal so. Das ganze Finale auch. Du hast halt im Schlussspurt eine relativ lange, ich will nicht sagen Action-Szene, aber deswegen auch Spider-Walk, da gibt's den ja auch so an der Wand so ein bisschen lang, ne? Da wird dann eine relativ ausgiebige nochmal, der besessene Dämon flucht rum und wird exorziert, wird da eben ausgetrieben. Das ist alles auch nochmal, wenn man nochmal Schauwerte hat und ein bisschen mehr, ja, wirklich zurück zu diesen Exorzist Wurzeln irgendwie, aber es ist natürlich auch nicht gut. Es hat diesen Geisterbahn-Effekt dann.
Und auch wieder die Special Effects, die völlig daneben sind.
Ja, und witziger finde ich, dass wie einfach am Ende eigentlich auch dieser Dämon wieder ausgetrieben wird. Also das sieht so easy aus. Also der Stellan Skarsgård und sein kleiner Kompagnon sagen dann einfach so im Duett ein Gebet auf ein Kreuz hoch und der Dämon ist raus. Ist das so ein Akt? Also das sieht so aus, wie das könnte ich auch, wenn du mir ein Kreuz gibst, ne? Und das wird dann immer so ein Riesenfass aufgemacht und am Ende ist es gefühlt, so wie es dargestellt wird, total easy. Weiß ich auch nicht.
Ja, das ist vollkommener Quatsch, aber ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hattest, Jacko, oder du, Carlo. Ich finde, es passt ganz gut, dieser Geisterbahn-Charakter. Das ist so ein bisschen so, wenn du im Jahr 2004 dich da ins Kino setzt, so, du willst einfach nur bam, 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 du willst irgendwas erleben. Und ich finde, die letzte Stunde, da passiert schon einiges. Du hast da einen relativ hohen Bodycount durch diesen Aufstand. Der Dämon, also wie gesagt, ich finde den schon zu blutig für das, was er sein will, weil plötzlich wird einer gekreuzigt und hat ein Loch in der Mitte seines Körpers und einem Jungen wird das Bein von einer Hyäne abgerissen und so. Das hätte es gar nicht gebraucht.
Ja,
also diese Gewalt hat. Das sind ja auch alle Sachen, die wirklich nachträglich in der neuen Fassung erst reingefügt wurden. Das gab es vorher nicht.
Und ich glaube einfach für das Publikum von damals oder so für, ich hatte die ganze Zeit so dran gedacht, das erinnert mich so an Fans von Ghost Ship oder von 13 Geister und sowas.
Ja,
ich
glaube, das passt ganz gut. Das passt wirklich ganz gut.
Ja, und das war ja die Zeit.
Die würden heute, ja, genau.
Das war ja die Zeit.
Und die würden damit heute auch noch Spaß haben. Die sagen, sie gucken sich das auch an und sagen, ja, warum? Ist doch okay. Also ich verstehe, warum der 18-jährige Kühne damals im Kino gesagt hat, ja, also ist doch in Ordnung.
Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wirklich Leute, die sich so gelegentlich mal so einen Film angucken, die sagen, der ist okay. Ne? Die werden bestimmt auch nicht sagen, boah, ist der geil, aber ja, stabile Unterhaltung irgendwo. Aus der Warte kann ich das zumindest verstehen.
Ja. Also, ja. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Weil ich bin fertig. Ich hab. So,
damit ich mal meine ganzen Vergleiche der beiden Versionen durch habe, was mir noch sehr aufgefallen ist, dass man auch die Figur von dem Pater Merrin in der René Harley-Fassung so deutlich kerniger angelegt hat. Denn der kommt ja am Anfang so ein bisschen rüber wie so ein Indiana Jones-Verschnitt, ne? Also so der Priester, der dann Amt niedergelegt hat, jetzt eher so Abenteurer, Archäologe, Schrägstrich, weiß ich nicht, Draufgänger-Typ ist. Und das haben wir auch in der ersten Version gar nicht. Dann leitet der sogar von Anfang an diese Ausgrabung und steht noch im Auftrag der Kirche. Also das haben die auch nochmal so extra so ein bisschen kerniger und männlicher gemacht, damit der einfach cooler wirkt. Also das auch nochmal so der Direktvergleich. Ja, haben sich diese Version angeguckt, also das geht so nicht, wir müssen das irgendwie geiler machen. Ja, aber halt auch so gezwungen.
Spannend finde ich, wenn ich jetzt deine ganzen Vergleiche höre.
Ja.
Und ja, du hast gesagt, Dominion ist noch schlechter, aber an sich sind so alle Zutaten und alle Vergleiche, die du gezogen hast, irgendwie etwas, was für mich Dominion zumindest zu einem interessanteren Film machen als eben jetzt The Beginning selbst.
Das habe ich ja auch gedacht und das ist das Faszinierende, dass ich im Nachhinein The Beginning dann fast, also ich finde ihn besser und aus den falschen Gründen eigentlich, aber nicht Dominion, Beginning finde ich besser als Dominion aus den falschen Gründen, aber Dominion ist einfach so scheiße im Komplettversagen, aber es liegt glaube ich auch daran, dass dann diese vielleicht auch nicht von Schrader vorgesehenen Effekt- und Gruselszenen in dem Film so schlecht sind, da kippst du echt um.
Ja, also das musst du mal anschauen, Kühne. Das ist echt ein interessanter Vergleich. Musst du
wirklich mal anschauen. Also ein furchtbarer Film, aber im Vergleich ist das sehr interessant, dass die wirklich einen komplett anderen Film gedreht haben. Klar, mit derselben Grundgeschichte und teilweise denselben Darstellern. Aber wie das so auseinanderklafft und wie du dann auch merkst, wie viel die krampfhaft nachgebessert haben, um da irgendwas zu retten und es trotzdem am Ende kein guter Film wird. Das ist echt spannend.
Okay, ja, doch. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken müssen. Ich sehe mich auch schon wieder im Kino sitzen bei diesen anderen beiden Exorzist-Filmen und werde mich wahrscheinlich wieder aufregen.
Ja.
Scheiße. Weißt du, das ist wieder dieses, wenn du das irgendwie die Reihe wieder vervollständigen willst, wenn du sagen willst, ja, ich will sie aber mal alle gesehen haben. Ist ja, meistens das auch nie eine gute Idee.
Ja, aber ich finde dann lieber so wie jetzt, dass man sich die so alle so an einem Stück anguckt, weil dann ist der Reiz irgendwie noch größer. Mit so ein paar Jahren Abstand dann und du weißt, die werden scheiße, macht so keinen Spaß. So hat man immer so ein bisschen diesen linearen Verlauf innerhalb von kürzester Zeit. Ich glaube, sonst hätte ich auch die Dominion nicht durchgestanden.
Okay. Carlo, man geht mal ein kurzes Fazit ab für Exorcist The Beginning.
Ja, ein weiterer kläglicher Versuch, dieses Exorzisten-Universum da irgendwie fortzuführen. Hat 2004 auch in dieser Renny Harlin-Version nicht wirklich funktioniert. Völlig uninteressant, wie ich jetzt auch wieder bemerkt habe bei der zweiten Sichtung. Ja, von mir gibt's da auch bloß, gut, sagen wir 2,5 Ausgrabungsstätten von 10.
Okay, Jacko, wie ist bei dir?
Da bin ich etwas gnädiger hier. War ich auch, bevor ich Dominion gesehen habe, meine Bewertung steht, direkt nach der Sichtung vom Beginning. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass der so für absoluten random, ich gucke alle zwei Jahre mal einen Horrorfilm-Zuschauer, ist der passabel bis sogar solide. Im Vergleich zum Original ist es natürlich gornischt und es hat wirklich diesen Geisterbahn-Charakter und man erkennt eben, da ist irgendwo im Grundgedanke wirklich so eine Art stimmungsvoller Gruselfilm, aber das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht. Ich habe schon schlimmere Filme gesehen. Ich finde Exorcist 2 zum Beispiel deutlich misslungener in seiner Mission, sage ich mal, in seinen Voraussetzungen. Das sind für mich 3,5 von madenbefallenen Babys, aber mehr beim besten Willen nicht. Und wer es wissen will, also, Dominion hat 1,5 bei mir. Oh.
Also ich bin, glaube ich, noch am gnädigsten. Ich würde 4 von 10 Augen aus pickenden Kränen nehmen. Weil ich weiß, dass es eine Zeit gab, wo mir der Film wirklich gefallen hat und ich verstehe auch warum. Der Film kann schlussendlich nichts dafür, dass sich mein Geschmack geändert hat und dass sich eben die Zeiten geändert haben, weil eigentlich passt er in das Jahr 2004 richtig gut rein und ist eigentlich für das, was er sein möchte, auch durchaus okay. Aber er ist einfach am Ende des Tages ist ein bisschen zu lang, das CGI ist nix, der ist ein bisschen zu viele Nebenkriegsschauplätze. Es ist so, ja, es ist ein Produkt seiner Zeit. Will ich ihm gar nicht so sehr übel nehmen. Am Ende ist aber nur noch nervig. Und gerade dieses Finale, dieser Exorzismus in der Höhle, der ist mir, obwohl der so kurz ist, ist er mir schon zu lang. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ist eben nicht dem Erstling würdig. Ist zu versuchen, eine Vorgeschichte zu erzählen, aber es ist eben eine Vorgeschichte, die einfach niemand braucht, weil niemand beim ersten Exorzist gefragt hatte, was ist wohl Pater Merrin früher passiert? Nee, es ist unnötig, aber ich glaube, dass der Film manche Leute unterhalten kann, eben wahrscheinlich genau die sich da zweimal im Jahr einen Horrorfilm angucken und große Fans von 13 Geistern sind oder sowas. Der wäre übrigens auch mal eine gute Idee. Den finde ich auch richtig kacke.
Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Also nicht am Stück. Von daher, klar, immer ran mit dem Scheiß.
Der ist schon wirklich scheiße.
Zusammen mit das Geisterschloss oder irgendwie so ein... Oder Ghost Ship auch. Irgend so eine Watze.
Interessant. So, halten wir auf dem Schirm. Finde ich gut.
Ja.
Normalerweise haben wir immer einen kleinen Rückblick auf das, was beim nächsten Mal kommt. Aber wir sind uns gerade nicht so sicher, was Verfügbarkeit und sowas angeht. Das heißt, wir tun jetzt einfach so, als wäre das eine große Überraschung, was als nächstes kommt. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Ja. Jungs, es war mir eine große Freude, mit euch über die Filme zu sprechen. Und ich kann so viel sagen, bei beiden Filmen macht ein Gespräch deutlich mehr Spaß, als die Filme zu gucken. Ich bedanke mich an der Stelle auch bei allen Zuhörern. Ihr findet uns überall, wo es Likes gibt. Lasst gerne eins da. Eine Bewertung bringt uns immer weit nach vorne. Bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss. Dann darf Jacko sich verabschieden und die letzte Worte gebühren dem Carlo. Tschüss.
Ja, Jungs, was soll ich sagen? Es war mir wieder ein großes Vergnügen. Wie du schon sagst, Kühne, es macht mehr Spaß, über die Filme zu sprechen, als sie sich anzuschauen. Bei den beiden auch nochmal ganz besonders. Es war wirklich teilweise sehr langweilig und zeitraubend, sich das anzugucken. Müßig, will ich es beinahe sagen. Aber gut, das bringt der Job auch mal so mit sich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir werden mal sehen, was uns bei der nächsten Ausgabe erwartet. Ich bin selbst ganz doll gespannt.
Ja, ich schließe mich euch einfach an. War wieder wunderschön mit euch, aber die Filme waren nicht wunderschön. Ich sag danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir haben sicherlich wieder was Tolles dabei und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.